Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Plattform. Die steht heute ganz im Zeichen eines Kölner Musikers, Arrangeur, Produzenten, Labelbetreiber. Was es genau ist, das wird er uns nachher selber noch sagen. Es ist Thomas Berghaus, der bei uns bekannt ist, aus der Rotation, unter anderem mit St. Matthias Away, Shareholder Tom. Tom, wunderschönen guten Tag.
Schönen guten Tag, hallo.
Ich hatte es gerade zu Anfang schon gesagt, es ist immer so ein bisschen schwer zu definieren bei Menschen wie dir, die so vielseitig sind. Als was siehst du dich denn eigentlich selber?
Als Musiker. Also ich würde schon sagen, in erster Linie als Musiker, wobei Musiker halt nicht der Broterwerb ist, nicht das ist, wovon ich leben kann und ich gezwungen bin, auch andere Dinge zu machen, würde ich gar nicht sagen. Ich auch mit viel Freude und Leidenschaft halt auch andere Dinge mache.
Um jetzt den Leuten, die dich vielleicht nicht kennen, die Shareholder Tom auch nicht kennen, mal einen Hintergrund zu geben. Du bist, wie gesagt, aus Köln. Bist du eigentlich Kölner? So geborener Kölner?
Aus dem Umland von Köln. Ah, also ich habe auch in Österreich Wurzeln. Meine Mutter stammt aus der Steiermark, aus Graz und mein Vater aus dem Bergischen. Das ist so das Umland von Köln, ja.
Naja, okay, also du bist seit langer Zeit mit der Musik beschäftigt. Wie lange beschäftigst du dich schon mit Musik? Ach,
eigentlich mein Leben lang. Also da irgendwo einen Anfang zu definieren, ist sicherlich relativ schwierig. Also ich bin so durch einen älteren Bruder dazu gekommen, mich mit Musik intensiver auseinanderzusetzen, weil in dessen Freundeskreis sehr viele Musiker waren, die damals in Punkbands gespielt haben. Das waren so die späten 70er, frühen 80er Jahre. Und habe dann glücklicherweise von meinen Eltern zu sehr früher Zeit ein Schlagzeug geschenkt bekommen und habe das dann erstmal so im Unterricht gelernt und mit den Jahren dann immer mehr Instrumente mir beigebracht und führe da so mein Musikerleben eigentlich, ich würde sagen, seitdem ich 10 bin oder so.
Also Schlagzeug ist ja nun eher so mit viel Krach belegt, muss man ja sagen. Und dann deine Eltern haben dir ein Schlagzeug geschenkt oder dein Vater, wie auch immer. Waren die denn selber Musiker oder wie sind die auf die Idee gekommen?
Nee, überhaupt nicht. Also meine Eltern haben mit Musik überhaupt nichts am Hut gehabt. Wie gesagt, der Draht, was mich angeht, kam da eher so durch meinen Bruder. Wie sind die auf die Idee? Ich hatte den Wunsch einfach. Ich habe gesehen, im Freundeskreis des älteren Bruders gab es Leute, die in Bands spielen und das fand ich cool, das fand ich toll, das wollte ich auch unbedingt machen und ein Schlagzeuger hat mich da besonders fasziniert und ich wollte sein wie der, so wie das halt ist als junger Mensch und habe dann diesen Wunsch geäußert, den die mir dann witzigerweise erfüllt haben, warum auch immer.
Hattest du eine Schlagzeug-Ikone als Vorbild?
Ja, hatte ich allerdings niemanden, den man so kennt, sondern das war wirklich jemand aus diesem Freundeskreis meines Bruders und der hat damals in einer Band gespielt, die so inspiriert war, so von Sex Pistols und so und die haben wirklich richtig reingedroschen und das waren so meine ersten Kontakte.
So bist du also quasi zum Musiker geworden. Das war Teenagerzeit oder?
Nee, das war vorher. Also so
noch früher?
Noch früher. Also ich kann mich gar nicht mehr so genau dran erinnern. Aber ich denke, das mit dem Schlagzeug ging so los mit 10, 11 Jahren sowas.
Und da bist du, wenn du jetzt sagst Punkbands und hier auch Sex Pistols und so, kannst du sagen, bist du mit dem Punk resozialisiert worden oder?
Ja, also ich glaube, was für meine musikalische Entwicklung sehr wichtig war, auf jeden Fall mit Musik, die so abseits des Mainstreams liegt, das schon sehr, sehr früh. Also ich habe mich immer für Dinge interessiert, die nicht jeder hört, die nicht im Programmradio laufen oder die nicht Massen bewegen, sondern habe mich eigentlich immer versucht, mit Dingen zu beschäftigen, wo ich aktiv was rausfinden muss, wo ich was suchen muss. Das war ja auch eine Zeit, wo es noch kein Internet gab, wo man also in Plattenläden gegangen ist und einfach forschen musste, was gibt es alles. Und es war früher wirklich wesentlich schwieriger überhaupt an Dinge ranzukommen, als es heute der Fall ist. Also heutzutage ist halt alles verfügbar. Früher musste man da aktiv werden, um Musik zu entdecken, die einem halt nicht so auf dem Tablett serviert wurde.
Und aus der Zeit, du sagst, okay, Schlagzeuger haben wir jetzt definiert, war einer aus deinem Bekanntenkreis. Was hast du für Musik gehört zu der Zeit?
Also als ich ganz jung war, hat das eigentlich so angefangen. Heutzutage würde man das Independent-Musik nennen. Sowas gab es früher noch gar nicht, diesen Begriff. Also das war so die Zeit, als der Punk dann so umschwung langsam in so eine New-Wave-Bewegung und so Bands wie die Smiths waren in den 80er Jahren ganz wichtig für mich. The Cure war unglaublich wichtig für mich halt. Das waren so Bands, die mich damals fasziniert haben, bevor dann irgendwann die Initialzündung schwarze Musik in meinem Leben kam, was wirklich dann alles geändert hat.
Ich würde sagen, das ist der Punkt, an dem wir nach der Musik jetzt einfach nachher mal weiter reden. Das merken wir uns, schwarze Musik. Das ist nämlich bei Shareholder Tom nicht ganz unwesentlich, wenn man seine heutigen Labelaktivitäten, seine Musik anhört. Aber jetzt waren wir bei dem Punkt, und dann würde ich sagen, als begleitenden Soundtrack hören wir jetzt einfach ein Stück von The Cure. Großartig. großartig. Stück, das ich auch sehr schätze, Close to Me in The Cure war das. Thomas hat sich das eigentlich quasi gewünscht, sprich er hat uns gesagt, Cure war es, unter anderem The Smiths, es waren Bands, die ihn sehr stark beeinflusst haben. Später ging es dann aber rüber zur schwarzen Musik. Was heißt später, wann war das?
Das kann ich jetzt im Gegensatz zu dem, was ich gerade gesagt habe, genau datieren. Das war mit 15 Jahren. Das weiß 15? Ich noch. Das weiß ich noch ziemlich genau. Soll ich die Geschichte erzählen, wie es dazu
gerne,
kam?
Also,
was ja in den 80er Jahren auch, das muss man den jüngeren Hörern nochmal erklären, was es da noch gab, waren Jugendbewegungen. Das ist ja auch was heute so x-beliebig geworden ist. Früher hat man irgendwie in der pubertierenden Zeit sich irgendwie definieren müssen. Man hat gesagt, ich bin so oder ich bin so. Und auf einmal war bei mir das Ding, ich war jetzt Mod. Mod ist eine Jugendbewegung aus England und stammt eigentlich so aus den 60er Jahren. Und für mich war es erstmal cool, Mod zu sein. Das heißt, Roller zu fahren, Vespa-Roller zu fahren und einen Mod-Parker zu tragen und diesen Codes zu entsprechen. Und im Nachhinein habe ich dann erstmal erfahren, was für eine Musik ich da hören muss. Das hieß nämlich dann auf einmal, um als Mod cool zu sein, darfst du nicht mehr Secure hören. Das geht nicht, das geht gar nicht. Sondern jetzt musst du Soul hören. Und da habe ich gedacht, was ist das denn? Und habe dann, das weiß ich noch ganz genau, quasi als erstes einen Film gesehen, den der Norddeutsche Rundfunk produziert hat. Und das war eine Dokumentation über Mods in Hamburg. Und da habe ich dann im Zusammenhang mit diesem Film das erste Mal einen Song gehört, Sweet Soul Music von Arthur Conley, den ich übrigens Jahre später auch mal gecovert habe, 2007, jetzt vor einigen Jahren mal mit einer anderen Konstellation, und das war für mich ein unglaubliches Erlebnis, diesen Song zu hören, und von dann hat es Bing gemacht, und schwarze Musik ist heutzutage wesentlich mehr wie Soul, also es hat dann sehr viel mit Northern Soul angefangen, das war so die Musik, die man als Mod dann gehört hat, und in den letzten 20 Jahren ist da halt eigentlich Reggae dazu gekommen, lateinamerikanische Musik, Musik aus Afrika und die verschiedensten Dinge, aber es ist irgendwie immer bei schwarzer Musik geblieben, warum auch immer.
Also du hast dann diese schwarze Musik für dich entdeckt mit 15, zartes Alter. Hast du dann auch die Art und Weise, wie du Musik machst, für dich neu definiert dadurch?
Ja, wobei das, also so Kategorien wie schwarz und weiß ist sowieso sehr schwierig. Ich mag auch eigentlich den Begriff Black Music nicht, weil der natürlich unsinnig ist, aber es dann doch ganz gut beschreibt, worum es geht. Und als ich angefangen habe, solche Musik zu hören, habe ich das dann erstmal so für mich interpretiert und habe dann so mit meinen Wurzeln, die dann doch eher so im Punk waren oder in der New Wave Musik, halt so Sachen gemacht wie Soul Musik irgendwie zum Beispiel zu covern, aber dann zu spielen wie eine Punkband. Also sehr weiß eigentlich und überhaupt nicht mit einem schwarzen guten Groove oder so, und habe da so Versuche, da bin ich übrigens nicht der Einzige, zum Beispiel, wenn man sich mal mit der Musik von The Jam beschäftigt, die Punkband von Paul Weller in den 70er Jahren, war auch unglaublich beeinflusst von schwarzer Musik und hat, da gibt es unglaublich tolle Coverversionen, die The Jam gespielt hat von Curtis Mayfield Songs beispielsweise, die auf einmal ganz anders klingen, und so war das bei mir auch, also es war irgendwie eine Mischung aus ganz verschiedenen Dingen, und es hat viele, viele Jahre gebraucht, bis ich Soul-Musik wirklich, auch bis ich musikalisch überhaupt gut genug war, sowas zu spielen. Ich war viel zu schlecht zu der Zeit auch noch, um das irgendwie wirklich qualitativ gut zu machen.
Und das Umfeld damals war, du sagst, guck, du hast dich denn als Mod definiert. Das Umfeld als solches, hat euch das überhaupt ernst genommen? Gab es damals außerhalb dieser Bewegung ein größeres Umfeld auch in anderen Städten, die jetzt Soul-Musik und Northern Soul-Musik gehört hat, oder war das sehr exotisch damals?
Das war eine exotische Szene, wobei so exotisch gar nicht, weil es gab ja in den 80er Jahren unglaublich viele Szenen für alles Mögliche. Rockabilly-Leute, die irgendwie Musik aus den 50er Jahren gehört haben. Das war halt schon eine Szene, und die gab es natürlich nicht nur bei uns, sondern die gab es bundesweit, die gab es eigentlich weltweit oder zumindest europaweit in Italien, was man auch bis heute noch merkt. Also ich habe heute noch mit vielen Leuten zu tun, die vor 20 Jahren sich auch schon in diesen Musikkreisen bewegt haben und so. Also es war eine Szene, es war schon ein bisschen obskur, war ein bisschen verrückt, aber die gab es halt, diese Szene, ja.
Und das, wenn du sagst, gut, 15, 16, 17, dann, du warst dann in der Schule, nehme ich mal an, wie das alle Jungs, braven Jungs in diesem Alter tun. Und dann kam ja für dich dann irgendwann auch die Entscheidung, wie soll es weitergehen? Hat die Musik da eine Rolle gespielt, oder bist du erstmal einen ganz straighten, normalen Berufsweg gegangen?
Die Entscheidung war dann schon ganz klar, was mit Musik zu machen. Was außerhalb der Musik zu machen, das kam dann erst später. Also zunächst mal war so nach dem Abitur die Überlegung, Tontechnik zu studieren. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe in Frankfurt meinen Toningenieur gemacht und hatte zu der Zeit dann so als Anfang 20-Jähriger auch ein Tonstudio, auch noch im Umland von Köln, und habe da dann damals erstmal so Musik produziert und Bands aufgenommen, aber nicht wirklich meinen Lebensunterhalt damit bestreiten können. Finanzielle Gründe waren es dann letztlich, die mich dann wieder in eine andere Richtung gebracht hat. Aber zunächst mal wirklich gelernt habe ich Toningenieur. Das ist also schon ganz klar der Weg, mit Musik irgendwie Geld zu verdienen.
Das hat dir aber dann auf jeden Fall ja schon ganz großes Stück von dem geebnet, wo du heute bist, weil Toningenieur zu sein bedeutet ja eigentlich auch, einfach an Produktionen richtig rangehen zu können und nicht irgendwas rumzuschrauben, weil heute ist ja irgendwie fast jeder Produzent, der einen Rechner und eine Software drauf hat, aber da gehört ja doch ein bisschen mehr dazu, ne?
Also es gibt einen als Musiker eine unglaubliche Unabhängigkeit, auch die technische Seite zu verstehen, oder beziehungsweise manchmal widerspiegelt sich das dann auch im kreativen Prozess. Also je nachdem, was für eine Musik man macht. Bei mir ist es halt auch manchmal so, dass ich auch in der Lage bin, als Produzent von der Technik, ich habe jetzt gerade einen Remix gemacht von Cool Jerk, du kennst das jetzt, der Zuhörer vielleicht noch nicht. Das ist so eine Sache, die würde man als Musiker so gar nicht angehen, sondern das ist eine sehr technische Herangehensweise eigentlich an Musik machen. Und ich kenne halt beides. Ich kenne halt die Möglichkeit, eine Band einfach ganz klassisch aufzunehmen. Ich habe halt noch mit analogen Bandmaschinen gelernt und es gibt mir heute die Freiheit, die ich so habe, halt wirklich jedes Genre abdecken zu können und ganz unterschiedliche Musik machen zu können.
Dann würde ich sagen, genau das Stück hören wir uns jetzt einfach mal an. Cool Jerk im Original von den Capitals. Wie viel davon hast du dann eigentlich letztendlich übernommen? Beziehungsweise wie viel hast du dazu gearbeitet bei diesem Stück?
Von den Capitals ist da gar nichts.
Oh, bin ich ganz falsch gewesen?
Nee, das ist schon klassisch. Es ist ein ganz klar ein Klassiker von den Capitals. Nur von diesem Original habe ich da jetzt nichts benutzt, in dem Sinne, dass ich da irgendwas gesampelt hätte oder so.
Ah, okay.
Es sind Fragmente von einer anderen Version, nämlich von einer englischen Beatband in diesem Song, die nennt sich The Creation, die den Song 1967 gecovert hat.
Verstehe.
Aber ansonsten, das haben wir da noch Vocals drüber aufgenommen, da hat Jay Bean, eine Soul-Sängerin aus Köln, hat darauf noch gesungen. Ich habe Klavier gespielt, Gitarre, Bass neu gemacht und alles mögliche. Also da ist schon sehr viel gemacht worden, wobei was ich jetzt so mit dem Technischen meinte, ist das ganze Aufbauen von Beats halt, einfach fette Beats zu produzieren, und da ist natürlich viel mit Samples gemacht worden, ja.
Okay, und hier kommt Cool Jerk, Shareholder Tom. Jerk war das Shareholder Tom, und hinter dem Namen Shareholder Tom steckt Thomas Berghaus, und genau der ist heute bei uns in der Plattform hier zu Gast. Und wir haben jetzt über die Vergangenheit weit zurückgegangen in die Vergangenheit, in die Anfänge seiner großen
Karriere.
Ja, das wollte ich jetzt so nicht sagen. Das ist immer so, das klingt immer so. Seines Musikerdaseins.
Ja.
Und wir sind dann auch bei der schwarzen Musik, die du gesagt hast. Warum magst du den Begriff schwarze Musik eigentlich nicht?
Weil es Weiße gibt, die unglaublich tolle schwarze Musik machen. Also da hört man, wie schizophren der Begriff ist oder wie schwierig der ist. Es hat ja nichts mit der Hautfarbe eines Musikers zu tun. Nur ich mag ihn dann deswegen irgendwie wieder doch, weil er nicht nur Soul- oder Funkmusik beschreibt, sondern halt auch offen ist für afrikanische Musik, für afro-lateinamerikanische Musik, also aus Südamerika. Und das alles so zusammenfasst. Und oder auch Musik... Reggae aus Jamaika oder aus der Karibik oder so, all das ist schwarze Musik. Und insofern trifft es der Begriff dann wieder doch, aber dass er sich halt auf eine Hautfarbe definiert, ist natürlich Unsinn eigentlich.
Aber es ist natürlich schwer, ihn irgendwie anders zu definieren.
Es sind ja sehr viele Unterschiede, wo Musik herkommt. Damit hat es ja zu tun. Und nicht welche Hautfarbe derjenige, der sie macht, trägt.
Ja, und dann hast du also irgendwann, nachdem du Tontechniker geworden bist, hast du eigentlich studiert oder hast du das, wie lernt man Tontechniker? Wo lernt man das überhaupt?
Also da gibt es ganz viele, bin ich heute gar nicht mehr informiert, weil das lange her ist, als ich das gemacht habe. Ich habe das damals auf einer Privatschule gemacht.
War das die SAE?
Ja, sowas in der Art, ja.
Okay. Und danach ran an die Mutter.
Danach Tonstudio geführt, einige Jahre, und wie ich das vorhin schon habe anklingen lassen, kein Geld verdient, beziehungsweise irgendwelche Punkbands aufgenommen, die nach dreiwöchigen Recording-Sessions dann irgendwie mit 150 Euro rüberkamen. Davon konnte kein Mensch leben. Und
waren das damals noch, ne?
Mark, richtig. Und habe dann halt irgendwann so den Draht gekriegt, du musst was anderes machen, und bin dann so in diese New Economy-Zeit reingewachsen. Also wir reden jetzt hier schon so über die 90er Jahre. Das ging so 93 93, 94 bei mir los mit so Themen. Ich glaube, 1995 war das Wort Multimedia Wort des Jahres, wenn ich mich da recht erinnere.
Das ist gut möglich.
Und da gab es diese ganzen Start-up-Firmen und da habe ich auch dann richtig Asche gemacht,
um es mal klar zu sagen. Das ist ja schön.
Und habe erfolgreich einige Jahre dann so in dieser Multimedia-Welt gelebt. Das war auch noch so ein bisschen so vor der Internetzeit. Das ging dann gerade so los und wir haben sehr viel so CD-ROMs produziert zu der Zeit.
Haben da auch wieder
so ein bisschen Link zur Musik gehabt, weil die zum Teil auch mit Musik daherkam. Und da habe ich wirklich für große deutsche Firmen gearbeitet und in der Agentur und war da auch irgendwie richtig involviert und habe da eine sehr erfolgreiche Zeit gehabt, ja.
Und das hat dir dann wahrscheinlich auch die Freiheit andererseits gegeben, deine Musik zu machen?
Nee, weil das war so eine Zeit, die New Economy Zeit, da waren wir alles totale Workaholiker, haben auch geglaubt, das reicht jetzt für ein Leben, irgendwie als Lebensinhalt irgendwelche CD-ROMs für die Telekom oder so zu produzieren. Und das war es halt überhaupt nicht. Aber zu der Zeit war ich wirklich Workaholic und habe dann einige Jahre mit Musik gar nichts mehr am Hut gehabt, beziehungsweise nur noch mit werbischer Musik, also Musik, die irgendein Produkt verkaufen muss. Und bin dann so 4, 5, 6 Jahre wirklich völlig weg vom Fenster gewesen und bin dann später erst wieder zurückgekommen zu dem, was ich heute mache.
Wie kam es, dass du wieder zurückgegangen bist? Hattest du ein bisschen die Schnauze voll von deinem Workaholic-Dasein?
Ja, einerseits das kann man ganz klar so sagen. Das war auf jeden Fall der Fall. Was aber auch dazu kam, waren dann wieder viele Zufälle. Also das Letzte, was ich produziert habe, war so frühe 90er Jahre ein Projekt, das nannte sich Family Vision Care. Und das war in den frühen 90er Jahren schon auf dem Düsseldorfer Label Unique Records beheimatet. Und das war so ein Kontakt, den ich nie verloren hatte zu Henry Storch, der dieses Label macht. Und über diesen Weg irgendwie gab es Aufnahmen, die nie veröffentlicht wurden. Und dann begann irgendwann dieser Hype von MySpace. Das ist ja auch schon wieder Jahre her, dass das mal ein Thema war. Und da haben dann auf einmal alle, die Musik gemacht haben, so ihre Sachen von früher hochgestellt. Und da kam dann witzigerweise, ohne dass ich das wollte, ich habe es aus Spaß irgendwie mal alte Sachen ins Netz gestellt von 1993. Und da kam dann so 2005, 2006 ein italienisches Label auf mich zu. Das werdet ihr im Sender hier wahrscheinlich auch kennen. Und zwar ist das Record Kicks aus Mailand. Und der dortige Labelchef Nick Record Kicks, auch ein ganz guter DJ eigentlich, kam auf mich zu und sagte, die Sachen sind irre und ich will das unbedingt veröffentlichen. Und da war ich erstmal baff, hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet. Und das war eigentlich so Acid Jazz Musik noch, also zu der Zeit auch entstanden. Und auf einmal war ich dann in der Situation, dass ich mehrere Labels hatte, die Sachen von mir veröffentlicht wollten. Sowohl Record Kicks als auch Unique in Düsseldorf und konnte mir das dann fast aussuchen. Und da habe ich gedacht, ja, jetzt wird es höchste Zeit, mal wieder anzufangen. Und dann haben wir 2007 ein Family Vision Care Album produziert.
Family Vision Care war der Name damals?
War der Name von einem Soul-Projekt, was ich zusammen mit einem Sänger aus New York, der in Köln lebt, aber eigentlich gebürtiger New Yorker ist, zusammen gemacht habe. Und das war Soul so im klassischen Sinne von Marvin Gaye. Und das waren so die Inspirationsquellen damals. Da war also noch nicht das... Diese Einflüsse, die ich heute habe mit World Music oder Dinge, die aus anderen Ecken der Welt kommen, sondern das war ganz klar afroamerikanisches Soul. Und ja, da ist ein Album entstanden 2007, das nannte sich Careful.
Das ist noch erhältlich?
Klar, ja.
Das ist ganz regulär noch erhältlich.
Ja, genau. Mhm.
Genau, und ich würde sagen, da hören wir jetzt mal rein. Was hast du für ein Stück ausgesucht?
Vielleicht hören wir einfach was Ruhigeres, die Single, die es damals gab, die nannte sich genauso wie das Album, nämlich Careful.
Honesty was your policy. Accept my apologies to you. Precisely, things are not going so nicely.
Careful war das ein Frühwerk sozusagen oder beziehungsweise das, was dem Shareholder Tom, der heute bei uns zu Gast ist, vorausging, zumindest dem Pseudonym Shareholder Tom. Wie viel Material habt ihr mit dieser Formation so aufgenommen? War es nur ein Album? Oder?
Genau, da gab es ein Album, ja. Also da gab es schon mal Material 1993, wo das Projekt eigentlich entstanden ist und also ganz frühen Zeiten, aber das ist eigentlich nicht erwähnenswert, das hat auch kein Mensch mehr, das gibt's auch, da ist auch der Vertrieb dann drüber pleite gegangen und so weiter. Also eigentlich gibt es dieses eine Album auf Unique, ja.
Unique sind ja aber zumindest in der Szene, die jetzt zum Beispiel auch hier bei der Dorgon Radio Show läuft oder so, doch ein relativ großer Name. Andererseits ist es wieder eines dieser typischen Labels, die in der Szene jeder kennt. Ihr seid aber, glaube ich, sehr eng miteinander verbunden, ne?
aus dieser Mod-Geschichte, was ich ganz am Anfang gesagt habe, das ist auch so ein Typ, mit dem ich schon, also Henry Storch, der dieses Label betreibt, man muss sagen, Unique Records gibt es wirklich seit 20 Jahren ja schon. Damit hat das auch zu tun, dass die eine Bekanntheit haben, einfach weil die lange durchgehalten haben. Und das stammt so aus der Nordrhein-Westfalen-Mod-Szene, so, wo das so mit, als wir alle sehr jung waren, entstanden ist. Und diesen Chef kenne ich eigentlich, diesen Labelmacher, Betreiber, der das Label gegründet hat, kenne ich auch seitdem ich 16 bin oder so.
Da gab es ja dann auch diese wirklich formidable Reihe, den New Testament of Funk von Unique. Das ist, glaube ich, was ein bisschen mehr Leute kennen, weil das ist eigentlich ganz gut gelaufen damals. Mhm. Das war aber auch schon, 12, 13, 14 Jahre ist das, glaube ich.
Ja, das war so Anfang der 2000er Jahre, 2001 rum irgendwie oder Ende 90er, Anfang 2000 so rum, ja. Hatten die so die größte Zeit damit, ja.
Ja, und dann nach diesem Projekt, was wir jetzt vorher, wo wir das Stück gehört haben, habt ihr euch aufgelöst? War das ein logischer Schritt oder?
Ja, also das ist eine Geschichte, ich habe die jetzt schon mal erzählt, habe darüber nachgedacht, erzählt man über sowas? Es hat mit Streit zu tun, okay, dass ich mit dem Partner da nicht klargekommen bin, das muss man ja nicht öffentlich austratschen. Vielleicht auch, wenn man mich fragt, warum dann dieser Name Shareholder Tom entstanden ist, war dann halt auch der Schritt zu sagen, ich mache jetzt wirklich autark mein eigenes Ding und mache mich unabhängig von irgendwelchen Partnern oder so, sondern bin mein eigener Shareholder. Und zu der Zeit ist dann halt auch der Gedanke entstanden, irgendwann ein eigenes Label zu gründen und nicht mehr mit diesem Henry zusammenzuarbeiten, obwohl wir nach wie vor gut befreundet sind, sondern wirklich alles selbst zu machen. Natürlich arbeite ich mit vielen Leuten zusammen. Ich habe ja sehr viele Gastvokalisten auf meinem Album, mit denen ich auch sehr eng verbunden bin. Aber vom Prinzip war dann danach die Idee, jetzt erstmal mein eigenes Ding zu machen, unabhängig von anderen.
Und da kam dann das erste Album?
Genau, das kam 2009, Emotional Value.
Das haben wir auch bei uns, haben wir schon öfters gespielt, einen oder anderen Track davon. Shareholder Tom hat dann weiter mal 2009, ist ja jetzt noch nicht so lange her, dann war prompt das nächste Album ja schon quasi fast in der Mache, oder?
Ja, also ich habe irgendwie in den letzten Jahren irgendwie permanent irgendwie, kommt jetzt auch schon wieder was Neues, also jetzt ist das zweite Album draußen und ich komme jetzt schon wieder in 6 Wochen mit einer neuen EP raus, also irgendwie ist verdammt viel Material einfach da in letzter Zeit und das musste dann auch umgesetzt werden, realisiert werden und ich weiß auch nicht, ich habe so die Befürchtung, dass jetzt irgendwann ein dickes Loch kommt.
Aber das Interessante ist, dass, was mir jetzt auffällt, du sagtest, einerseits kam der Cut, wo du gesagt hast, so, ich mache das jetzt autark, ich mache das alles alleine. Hast mir auch mal gesagt in einem Gespräch, du hast von dem ersten Album sehr viel auch alleine eingespielt, ne?
Ja.
Und jetzt das letzte Album ist eigentlich ein Album, das geradezu vergessen übersprudelt. Und wie kam es? Ja. War das dann auch so ein Ding, ich habe jetzt die Schnauze voll, ich möchte wieder ein bisschen mehr mit anderen Leuten im Studio sein und nicht mehr ganz so alleine machen?
Also der Unterschied ist einfach, ist jetzt nicht so groß. Also ich habe schon auch noch sehr viel nach wie vor selber gemacht auf dem Album. Die Horn-Section sind halt komplett Gastmusiker, die auf dem Album sind. Und es ist eigentlich, entscheidend ist die Arbeit mit dem Sänger. Das ist das Entscheidende eigentlich bei der Zusammenarbeit. Und das war ja beim ersten Album auch so, dass ich Instrumentals geschrieben habe und dann mit Leuten wie Rita Gabier zum Beispiel, die im ersten Album noch ganz viele Songs gemacht hat, 7 Stück, die übrigens ursprünglich mal aus Ulm kommt, so am Rande erwähnt, und mittlerweile in München lebt. Und also dieser Prozess mit dem Sänger zusammen was zu erarbeiten, das ist so das Entscheidende, würde ich sagen. Und Gastmusiker sind so Schmuck drumherum irgendwie. Also eine Horn-Section ist halt einfach auch immer wieder eine finanzielle Frage, ne? Also man muss halt einfach sehen, wenn man nicht viele Alben verkauft, was heutzutage halt verdammt schwierig ist, ist das immer mit, auch wenn das Freunde sind, auch wenn das irgendwie unter der Hand gemauschelt wird, ist es immer mit mindestens geringen Kosten, aber zumindest immer mit Kosten verbunden. Und da muss man immer genau abwägen, ob man das machen will und kann oder halt nicht. Ne?
Ja gut, generell, du gehörst ja jetzt tatsächlich auch zu dieser Kategorie Musiker, die zumindest das letzte Album auf Vinyl released haben, auch Singles sogar produzieren, also 7-Inch Singles, ja. Was ja heute eigentlich, ja, eher ein kostenspieliger Spaß ist, ja, als dass es etwas ist, wo man sich eine goldene Nase mit verdienen kann, ne?
Ja, man muss halt schon schauen. Also eigentlich ist es, wenn man sich die Ergebnisse jetzt anguckt, genauso unsinnig, CDs zu produzieren, weil die kauft auch kein Mensch mehr. Also eigentlich ist es sehr modern, Vinyl zu produzieren und digital zu verkaufen. Das ist so nach der Meinung vieler eigentlich die Zukunft, weil das Medium CD ist eigentlich noch eher totgesagt, als das bei Vinyl der Fall ist. Also eigentlich läuft es doch alles darauf hinaus, dass man eine Schallplatte macht für ein paar Freaks, kleine Auflage, 500 Stück, und dann versucht, digital zu verkaufen, also über Online-Portale, iTunes und so weiter. Und dass die CD eher das Medium ist, was ausstirbt.
Waren Sie vielleicht ein Stück weit auch selber schuld? Alleine schon mal die Tatsache, dass es dann ja jetzt aufgrund des CD-Brenns ja jedem möglich ist, seine eigene CD zu machen, in Anführungszeichen, ist das ja irgendwie auch ein bisschen so eine wertlose Geschichte geworden. Ne?
Ja, aber was heißt selber schuld? Man hätte die Technologie ja nicht zurückhalten können, wenn sie da ist, also nur um irgendwie weiterhin Geld zu verdienen oder so, sondern das sind ja ganz natürliche Entwicklungen. Das hat man ja auch erlebt bei der Einführung der CD, als alle die Vinylschallplatte für tot gesagt haben oder so. Also ich denke, das sind ganz normale Entwicklungen. Also viel schlimmer ist eher das, was dahinter steht in den Köpfen der jungen Leute, also diese geringe Wertschätzung für Musik, dass man überhaupt nicht mehr bereit ist, für Musik Geld auszugeben. Das Medium ist ja letzten Endes egal. Also es ist ja eigentlich eher so eine mentale Sache, die dann ein bisschen schief läuft.
Ne? Ich glaube aber gerade im Fall von Vinyl könnte sich das doch nochmal, also ist ein schöner wünschenswerter Gedanke, könnte sich das doch nochmal ändern, weil ich habe jetzt schon öfters erlebt, gerade im Gespräch mit Leuten um die 20 rum, die sagen, also für eine CD geben sie eigentlich gar kein Geld aus, was runterladen, naja, wenn es dann unbedingt sein muss, aber eigentlich kann man es ja tauschen, aber Vinyl, das geht in Ordnung, das wird mit großen Augen angeguckt und wird dann teilweise auch wirklich, ganz witzig, wir haben ja auch von dir Vinyl verlost. Hier bei Platte der Woche. Und ein Mädchen, die das gewonnen hatte, die hatte in der Mail geschrieben, sie hätte letzte Woche ihren ersten Plattenspieler gekauft, dass, wenn sie jetzt diese Platte gewinnt, wäre das ihr erstes Vinyl. Und als sie es abgeholt hat, war sie sehr stolz drauf.
Ja, also, verrückt, verrückt. Schön. Schöne Geschichte, ja. Ja.
Sprung diesbezüglich ist natürlich dann Stichwort Live-Musik. Wie sieht's da aus bei Shareholder Tom live?
Werde ich jetzt dauernd gefragt, irgendwie höre ich immer wieder und muss mich dann immer wieder erklären, warum das nicht so häufig der Fall ist, dass wir live spielen. Also es hat verschiedene Gründe. Zum einen der Grund, dass wir alle sehr verstreut sind. Die Sänger, die ja doch entscheidend an den Songs mitgewirkt haben, leben ganz verstreut. Ich habe gerade schon gesagt, Rita Gabier hier in München. Alison Degbe, mit der ich sehr viel gemacht habe, lebt mittlerweile auch in München, seit einem halben Jahr oder so. Die hat ursprünglich, kommt die auch aus Köln. Und dann habe ich ja noch Travis Blake mit auf meinem Album, ein Rapper aus London, der in London lebt. Und man müsste also erstmal all diese Leute unter einen Hut bringen und dann die gemeinsam auf eine Bühne stellen. Und das ist mit sehr großem Aufwand verbunden und leider auch mit Kosten. Ne? Da reden wir leider Gottes auch wieder über Geld. Und da müssten wir einfach, was Bekanntheit angeht, eine gewisse Größenordnung erstmal erreichen, dass halt, ich sag mal, weiß ich nicht, 300, 400 Leute kommen irgendwo, um überhaupt die Kosten einzuspielen, die damit verbunden sind, das Ganze an den Start zu bringen. Und das ist heutzutage auch nicht so einfach. Also es heißt immer, live ist heutzutage die Möglichkeit, Geld zu verdienen mit Musik. Das ist aber auch nur ab einer gewissen Größenordnung der Fall.
Ja, gut. Shareholder Tom alias Thomas Berghaus heute zu Gast bei uns in der Plattform. Jetzt nochmal Musik und zwar diesmal aus dem aktuellen Album. Was hast du dir ausgesucht? Was spielen wir aus deinem Album jetzt?
Weiß ich, ja, was spielen wir einfach die Single, ne? Das ist ja das, was die Leute vielleicht am ersten anspricht. Das ist Send My Tears featuring Alison Degbe.
In pagan days I thought I may never feel with joy again, but you recovered what I lost. It's clear to me, you send my tears away.
Send my tears away, Shareholder Tom. Aus dem Album
Havana Asmara Via Colonia.
Genau, so heißt es. Und zwar bei uns Platte der Woche. Noch gar nicht so lange her. Send My Tears Away haben wir in letzter Zeit auch häufig gehört. Wir haben auch häufig gehört die Nummer mit Travis Blake. Und das alles zu hören auf diesem Album. Jetzt möchte ich aber mit Thomas Berghaus und vielleicht mal nicht mit Shareholder Tom reden, denn Thomas, du machst auch etwas, was viele Leute sehr schätzen, was aber auch ein Nischenprodukt ist auf eine gewisse Art und Weise. Du machst ein Soul-Magazin, Funk- und Soul-Magazin, nennt sich Uptown Strut. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen?
Wie sind wir auf die Idee gekommen? Also erstmal Soul, Funk-Musik, auch da, wir haben ja schon den Begriff Black Music diskutiert. Eigentlich alles, was schwarze Musik ist, kommt in diesem Heft vor. Das ist ein Printmagazin, was jetzt viermal im Jahr erscheint, quartalsmäßig. Und was wir irgendwann mal gestartet haben, ganz langsam. Am Anfang gab es das Wasser ganz dünn und das gab es auch nur in Plattenläden und irgendwie auch nur zweimal im Jahr. Und das ist immer wichtiger geworden. Also so mit den Jahren haben wir dann den Erscheinungstonus etwas gesteigert und das Heft ist irgendwie immer dicker, immer umfangreicher geworden. Und ja, auf die Idee sind wir einfach dadurch gekommen, dass es das nicht gab. Also es haben schon ein paar versucht in der Vergangenheit auf dem deutschen Zeitschriftenmarkt so ein Magazin zu etablieren, haben das nicht geschafft und wir haben uns gedacht, das muss doch möglich sein und waren der Meinung, das muss es geben und das gab es bisher nicht und es war höchste Zeit, das einfach mal anzugehen.
Und wie lange ist das jetzt her, erste Uptown Strut Nummer?
Muss ich selber überlegen, 2008, also 3 Jahre.
Okay, jetzt seid ihr ja aktuell, also in dem Fall im 4. Jahr?
Nee. Wir sind jetzt im 8, 9, 10, 11, im 4. Jahr.
Im 4. Jahr, genau, ja. Und inzwischen ist Uptown Strut ein schönes, optisch sehr schön gemachtes und auch ziemlich dickes Heft.
Ja.
Sag mal ehrlich, lohnt sich das denn überhaupt?
Also, das ist auch so wie in der Musik eigentlich ein Minusgeschäft, eigentlich Wahnsinn, das zu machen. Aber sagen wir mal so, am Horizont ist Licht zu sehen. Also es entwickelt sich im Moment ganz gut. Also im Moment, wir hatten auch schon so Phasen, wo wir gesagt haben, das wird irgendwann sterben, das können wir so nicht durchziehen. Aber im Moment sind viele Dinge passiert, die doch abzeichnen lassen, dass es durchaus funktionieren kann. Also zum einen muss man sagen, das Magazin wird auch immer breiter, was Themen angeht. Also es ist halt aus der Nische immer so ein bisschen rausgewachsen schon, dadurch, dass wir Themen besprechen, die einfach auch Leute interessieren, die sich jetzt nicht nur mit Musik beschäftigen, sondern einfach die was mit verschiedenen Kulturen, mit verschiedenen Lebensweisen zu tun haben. Also es ist unglaublich viel in diesem Heft und im Moment sieht es doch so aus, dass wir vieles versuchen, um Anzeigenkunden neu zu akquirieren und da auch so erste Erfolge feiern. Also es ist im Moment, ich bin da so jeden Monat immer anders gelaunt und gebe da anders drüber Auskunft, mal so, je nachdem wie gerade die Zahlen sind, aber im Moment wächst es. Also im Moment sind wir sehr zuversichtlich, dass es doch irgendwann auch Geld abwirft.
Ihr habt ein sehr großes Lob bekommen. Ich weiß jetzt nicht mehr, in welchem Zusammenhang ich es gelesen habe. Da wurdet ihr bezeichnet als der Rolling Stone der Soul-Musik.
Das ist ähnlich wie mit meiner Musik. Also was Lob angeht, bin ich in den letzten 2 Jahren wirklich gut weggekommen. Also sowohl was die Uptown Strut angeht, als auch meine Musik. Die Presse feiert uns. Nur irgendwie verkaufe ich keine CDs und auch keine Magazine. Also es ist schon so, dass so der ganze Kulturfeuilleton in Deutschland ziemlich abfährt auf das, was wir machen. Und wir uns da wirklich nicht beschweren können. Also es gibt sehr viele Artikel über die Uptown Strut, die das ein ganz hervorragendes Magazin finden. Es gibt immer mehr Radiosender, so wie ihr, die sich dafür interessieren. Und ich werde immer wortgewandter in Radiosendungen, stelle ich fest, weil ich das jetzt auch nicht das erste Mal mache, sondern wirklich mich schon mit auch großen Sendern über das Magazin unterhalten habe. Und ja, wie gesagt, also es geht bergauf. Also toi, toi, toi.
Ihr seid ja jetzt noch ein Stück weiter gegangen. Uptown Strut gibt es jetzt auch quasi als Hörbuch.
Ja.
Wenn man es mal so ausdrücken darf, als Radiosendung.
Auch als Radiosendung, genau. Wobei die Idee schon was älter ist. Uns gab es schon mal auf dem damals, das war noch ein wirklich kleiner Spartensender, das Soulsender.de ist ein Internetsender, der in Köln beheimatet ist. Und da gab es schon mal eine Uptown Strut Revue, das sogar 2 Jahre lang, da gab es 24 Folgen. Und das noch so ein bisschen hobbymäßig, aber das hat schon großen Spaß gemacht und hat auch viele Leute interessiert. Und da haben wir halt gesehen, dass wir einfach tolle Möglichkeiten haben. Dadurch, dass wir freie Autoren haben, die in der ganzen Republik verstreut sind, kommen wir immer wieder an tolle Geschichten. Wir führen Interviews mit tollen Künstlern, also unsere Autoren treffen ja wirklich diese Leute. Und da lag es einfach nahe, ein Radiomagazin zu machen, was sich auch journalistisch mit Themen der schwarzen Musik irgendwie auseinandersetzt. Und das haben wir jetzt alles ein bisschen auf breitere Beine gestellt, machen das jetzt einmal monatlich. Und darf ich das sagen, wo wir zu hören sind?
Ja, warum nicht? Es ist ja zum Beispiel auch Radio Dreieckland dabei,
genau,
ne?
Was
ja auch
Radio
ein freies Radio ist. Ne?
Radio Dreieckland in Freiburg wird uns jetzt jeden ersten Sonntag im Monat um 22 Uhr, glaube ich, senden. Und viele andere sind jetzt im Gespräch, das sind wir gerade am Sondieren. Und da wird sicherlich noch einiges kommen, ja.
Das freie Radio hat wohl, wie du mir vorher erzählt hast im Vorgespräch, doch eher sogar so ein bisschen zu deiner Verwunderung dann doch zugesagt, obwohl man ja eigentlich meinen könnte, gerade vielleicht im freien Radio gäbe es eben Probleme mit der Brücke zwischen kommerziellem Magazin und. Aber es sind dann doch vielleicht dort eher die Leute, die dann auch das Musikalische zu schätzen wissen.
Das kann ich jetzt natürlich gar nicht beurteilen, was dann letztendlich bei Radio Dreieckland dafür gesorgt hat, dass wir da auf Sendung gehen. Ich denke mal letzten Endes, ich kenne ja die Zahlen, die wir machen und wir sind ja jetzt kein kommerzielles Unternehmen, was weiß ich nicht, was für Umsätze generiert, um damit fiese Geschäfte zu machen, sondern letzten Endes reden wir ja über Kultur. Und ich glaube, wir auch als privatwirtschaftliches Unternehmen machen Kultur in Form unserer Zeitschrift und sicherlich auch in Form unserer Radiosendung. Und wie da so Gremien entscheiden, da bin ich außen vor. Also da kann ich gar nichts zu sagen.
Wann kommt die nächste Uptown Strut raus?
Die kommt jetzt am 1.6. raus. Wir hatten jetzt gerade am 1.3. ein Magazin, das erste jetzt 2011 rausgebracht. Die Ausgabe 8 kommt am 1.6. raus.
Weißt du schon, wer auf dem Titel ist?
Ja, weiß ich. Soll ich sagen? Ja. CeeLo Green.
Ah, cool. Freue mich drauf. Ist mit Interview dann im Heft vertreten?
Indirekt. Jonathan Fischer hat einen Artikel über ihn geschrieben. So viel kann ich schon verraten, ja.
Gut, Thomas, ich würde sagen, jetzt hören wir nochmal Musik aus deinem Umfeld, denn das Uptown Strut hat neben der Printversion ja auch eine Doppel-Vinyl herausgebracht, respektive auch, ich glaube, auch es kam auch als CD raus.
Das kam auch als CD raus, genau, ja.
Mit einem sehr lustigen Titel. Wie kam es zu diesem Titel? Sage ihn.
Der Titel ist zu klein, zu fett, zu schwarz, zu alt. Und das ist ein Zitat von Sharon Jones. Und wir hatten die Idee, bei dieser Compilation-Reihe, die wir veröffentlichen, immer Zitate aus dem Heft zu nehmen. Immer knackige Sätze. Und da gibt es auch schon die Planung für 3 weitere Folgen. Keine Ahnung, ob es die jemals geben wird. Aber das war halt die erste Folge. Und das hat Sharon Jones mal über sich selbst gesagt, als sie noch kein Mensch haben wollte, als kein Mensch ihre Musik spielen wollte. Sie wurde immer abgelehnt von Plattenfirmen. Und naja, was draus geworden ist, haben wir ja gesehen. Eigentlich sehr etablierte, fast schon Star, kann man sagen.
Okay, und genau in dieses Doppelalbum hören wir jetzt mal rein. Ich würde sagen, wir nehmen den Track, mit dem wir unsere Jingles zu den Tanzabenden über den Dächern von Ulm stets unterlegt haben. Jetzt hören wir ihn mal in voller Pracht. Was für eine wunderschön groovige Nummer, die kommt auch aus deiner Feder. Hatte ich jetzt irgendwie ganz, war automatisch, aber ganz gar nicht so richtig beachtet.
Ja, der Song heißt A Smashful Shape und ist halt von diesem Projekt, was wir vorhin erwähnt haben, Family Vision Care. Das war halt eine Instrumentalnummer. Ja.
Die hatten wir eben verwendet für einen wunderschönen Jingle für unseren Tanzabend. Und hat sich ja ideal angeboten. Auf jeden Fall schönes Doppelalbum. Und wir hatten vorher gesprochen, Tom, über die Radiosendung,
ja, die
es gibt. Und das möchten wir heute natürlich jetzt als Anlass nehmen, wenn wir gerade die Möglichkeit haben. Im Anschluss kommt unser Projektplatz und da werden wir heute quasi den Piloten hören. Der ist schon gelaufen auf Radio Dreieckland?
Ja, genau.
Das ist quasi.
Das war jetzt der erste Sonntag im Monat, wo das gelaufen ist.
Ja. Was ist das Hauptthema der Sendung?
Das Hauptthema ist Ebo Taylor. Ebo Taylor ist ein Afrobeat-Künstler aus Ghana, den wir auch in unserem Printheft hatten. Und der hat jetzt in einem relativ neuen Club in Köln im Clubbahnhof Ehrenfeld gespielt. Und zu diesem Anlass hat sich einer unserer Autoren mit ihm getroffen und ein wunderbares Interview geführt. Und dieses Interview bildet so den Kern dieser Sendung.
Ah, und natürlich jede Menge Musik, kann ich mir vorstellen.
Ja, was wir eigentlich immer so vorhaben, wir werden hier genauso wie ihr auch immer bemustert und spielen eigentlich immer so genau die Musik, die im aktuellen Monat dann gerade so erscheint und in unser Genre passt.
Super, ich bin sehr gespannt drauf. Ich habe es selber nur in Ansätzen bisher gehört. Umso mehr setze ich mich jetzt auch gleich an das Radio und höre mir das ganz in Ruhe mal an. Ja, und wir sind eigentlich schon am Ende angekommen. Thomas, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, heute hier zu sein.
Vielen Dank für die Einladung.
Und wer weiß, vielleicht beehrst du uns hier mal wieder über den Dächern von Ulm oder vielleicht auch mal in einer Sendung. Wir werden sehen.
Gerne, ja.
Und wir sind gespannt aufs nächste Album.
Erstmal die EP.
Also erstmal die EP, okay.
Alles klar, danke.
Ja, das war die Plattform auf der 102,6. Heute zu Gast Thomas Berghaus alias Shareholder Tom. Mir gegenüber hier am Mikrofon Rainer Markus Walter und für die Technik sorgte Fabiano Nitsch. Wir haben noch einen Titel, bevor die Stunde um ist. Single Warrior nennt er sich, stammt aus dem Album Emotional Value und featured Rita Gabir am Mic. Danach gibt es dann jetzt von 17 bis 18 Uhr am Projektplatz die Uptown Strut Review. Das ist die Pilotsendung der Radiosendung von Thomas Berghaus und seinem Magazin. Einen wunderschönen Tag wünsche ich noch und ciao.